Kaffeepott. Gute Unterhaltung für Kaffeenerds. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepott, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreundinnen. Heute wird's mal wieder um ein Herzensthema gehen, und zwar, tada, den Kaffee an sich. Und ich meine wirklich den Kaffee an sich und nicht all die technischen Devices, die wir benutzen, um den Kaffee zuzubereiten. Ich möchte gerne den Fokus etwas mehr verschieben, weg von den ganzen Gadgets, die wir tagtäglich benutzen und teuer bezahlen, hin zu dem, welchen Kaffee trinken wir, wo kommt dieser Kaffee eigentlich her, wie wird er produziert, wie wird er gehandelt. Und dazu habe ich einen, ja, ich würde mal sagen, Spezialisten, einen Pionier in dieser Szene heute bei mir, nämlich den Pingo. Herzlich willkommen, Pingo.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Chris.
Schön, dass du da bist. Pingo, du bist ja, wir haben in der Vorbesprechung, habe ich gesagt, du bist ja bekannt wie ein bunter Hund in der Kaffeeszene, und du meintest auch schon, naja, das kommt immer drauf an, in welchen Teil der Kaffeeszene. Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn du dich kurz vorstellst. Du bist ja einer der Macher von Quixote, und du hast viel dazu beigetragen, dass es sowas wie The Pledge gibt. Jetzt gibt es noch was ganz Neues von dir, nämlich den neuen Marktplatz mit dem Namen Überlegen. Aber sei doch bitte so lieb und sag ein paar Worte für all die Leute, die dich jetzt eben noch nicht kennen.
Ja, vielen Dank für die schöne Gelegenheit. Also ich bin Pingo, das ist ein Tiername, das ist erstaunlich, aber bei uns bei Quixote in meiner Rösterei haben tatsächlich alle Tiernamen, also deswegen nicht wundern, wenn ich von Tieren spreche. Ich selber arbeite mit Kaffee seit Mitte der 90er Jahre. Ich war damals als gewerkschaftlicher Menschenrechtsbeobachter in Mexiko und habe dort einfach in Dörfern gewohnt, die halt hauptsächlich von Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern bewohnt waren. Und die haben mich damals gefragt, hey, guck mal, wir bauen hier Kaffee an und du schreibst über uns und die ganze Welt schaut auf uns. Willst du nicht mal schauen, ob deinem Volk unser Zeug hier gefällt? Und das habe ich dann damals gemacht. Ich habe sozusagen Kaffeesäcke mitgebracht von meinen Reisen Mitte der 90er Jahre und habe damals Café Libertad aufgebaut. Ein Kaffeekollektiv, das halt klassischen fairen Handel gemacht hat. Und irgendwann dann habe ich irgendwann mal mehr und mehr für Kaffeequalität interessiert. Geröstet habe ich den Kaffee damals schon selber mit Hilfe von anderen Kaffeeröstereien in Hamburg, der Speicherstadt Kaffeerösterei, die haben mir ihre Maschine geliehen. Und da habe ich mich immer mehr für interessiert und hatte gedacht, ja, wir machen das eigentlich alles schon ganz gut, aber das fehlt halt noch Qualität in diesem ganzen Ding als Faktor, weil das macht ja viel mehr Spaß irgendwie, wenn das auch ein Produkt ist, was wir gemeinsam mit den Leuten, die das anbauen, immer weiter verbessern. Und dann habe ich 2010 Quixote Kaffee gegründet, eine Kaffeerösterei, die halt damals die erste Kaffeerösterei war, die alle Kaffees, die sie röstete, selbst importierte. Bei uns halt damals aus 4 Ländern, inzwischen sind 6, immer aus direkten Beziehungen und langfristigen Beziehungen, mit dem Ziel halt ein Vertrauen aufzubauen und eine immer bessere Qualität hinzubekommen. Und ja, das ist das, was mich interessiert, eine direkte Zusammenarbeit mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind, ja, für den Kaffee. Und das sind immer eindeutig die Leute, die den Kaffee anbauen. Und wir waren ziemlich selbstbewusst damals, als wir das gestartet sind. Also wir haben uns halt irgendwie schon gedacht, wir haben ziemlich viele Alleinstellungsmerkmale. Wir waren die Ersten, die voll transparent waren damals. Wir haben gesagt, wir veröffentlichen alle wesentlichen Parameter, also Preise, Geschäftsbedingungen, Qualität, Vorfinanzierung, wie wir da arbeiten. Und das war halt neu und das konnten wir halt ziemlich gut kommunizieren. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir müssen gar nicht so viel Werbung nach außen hin machen. Das ist nämlich der Grund, weswegen uns halt tatsächlich nur Leute kennen, die sich wirklich für Kaffee interessieren oder in der Kaffeeindustrie arbeiten. Da kennt uns jeder und das war immer unser Fokus, halt die Kommunikation innerhalb der Kaffeeindustrie.
Du hast ja, oh Mensch, mir unheimlich viele Stichworte schon gleich gegeben. Ich möchte mal eins aufgreifen. Du hast neben dieser Transparenz und der Zusammenarbeit mit den Herstellern des Kaffees auch den Ansatz gewählt, über ein Kollektiv euch zu organisieren. Und das ist ja auch für den neuen Marktplatz, glaube ich, eine Basis. Das ist auch für dich, glaube ich, ja, so wie ich das so empfinde, ein ganz zentraler Ansatz. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, sehr gerne. Ich selber bin mein Leben lang schon in Basisgewerkschaft organisiert, der FAU. Und durch die Erfahrung, die ich bis dahin gemacht hatte, damals in ganz normalen Firmen noch, ich war mal Buchhändler und da haben wir ziemlich viele harte Arbeitskämpfe geführt auch. Und ich konnte mir niemals vorstellen, Chef zu sein. Aber ich habe immer so gute Ideen, dass ich halt immer das Lust hatte, Firmen aufzubauen. Aber ja, ich wollte halt weder Angestellter noch Chef sein. Und da kam mir die Idee, dass es doch viel besser ist, mit Gleichen zu arbeiten. Also immer Leute, die alles zusammen entscheiden, alles zusammen diskutieren und in der Gruppe eine Firma zu der gemeinsamen Sache zu machen und halt ein Unternehmen einfach auf viel mehr Beine zu stellen. Und das begleitet mich, seitdem ich mit Kaffee begonnen habe. Schon damals Café Libertad war ein Kollektiv. Quijote Café ist ein Kollektiv und das Neue, was wir machen, ist auch ein Kollektiv. Dieses Gemeinsame zu machen, also das war schon immer mein Ding. Und das hat sich bisher für mich halt immer wirklich ausgezahlt, weil da können halt verschiedene Menschen ihre Stärken einbringen und ja, das ist schön, umgeben zu sein mit Menschen, die sich halt wirklich für das engagieren und das nicht nur als Job begreifen.
Ja, auch als Motivation eine gute Sache. Ich finde das faszinierend und du hast da ja auch eigentlich, wie soll ich sagen, also das ist natürlich auch gemessen an dem Zeitgeist und dem, wie heutzutage gewirtschaftet wird, auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal in dem Bereich. Ich würde gerne nochmal das Thema Transparenz kurz ansprechen. Für das ganze Thema Transparenz, du hast das so dahin gesagt, ja, ihr wart die Ersten, die da so transparent drüber waren. Das war ja schon also es war ja sehr außergewöhnlich, dass jemand Transparenz an der Stelle über so ein Produkt oder ein Marktsegment irgendwie gegeben hat. Ihr habt das dann aber auch weitergeführt und habt The Pledge gegründet. Das ist ja auch noch eine Vereinigung, die sich bestimmten Normen unterwirft und sagt, also das bedeutet für uns transparent, weil wir wissen ja, es gibt jetzt auf jeden Fall in dem jetzigen Zustand sehr viele Begriffe direkt, fair, Bio etc., die sind so ein bisschen nachhaltig. All das ist alles ein bisschen weich, aber ihr habt das damals schon relativ stark konkretisiert mit The Pledge. Magst du da vielleicht auch noch mal, bevor wir so in ins Thema reingehen, noch mal kurz was dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Die Geheimniskrämerei in unserer Branche war vor 25 Jahren noch viel ausgeprägter. Und auch vor 13 Jahren, als wir Quijote gegründet haben, war es noch völlig unüblich, Dinge offen zu legen. Wir waren ja auch die erste Kaffeerösterei, die Röstprofile tatsächlich öffentlich gemacht hat, um in der Branche für einen Austausch und für ein schnelleres Lernen zu sorgen. Aber im Wesentlichen, und darauf kommt es sonst an, die Kaffeepreise, die wir halt an die Produzenten des Kaffees gezahlt haben, öffentlich gemacht haben, da waren wir ganz früh, obwohl das diejenigen sind, die halt für alles verantwortlich sind, für die Qualität des Kaffees und für den Anbau und die Nachhaltigkeit verantwortlich sind. Und das war für uns völlig unbegreiflich. Das lässt sich natürlich erklären, da können wir später bestimmt nochmal zu kommen, irgendwie weswegen lieber nicht so gerne darüber geredet wird. Und ja, uns war es halt ein Anliegen, die Leute in den Mittelpunkt zu rücken, die den Kaffee anbauen und halt auch zu zeigen, dass da faire Preise notwendig sind und langfristige Handelsbeziehungen notwendig sind, um nachhaltig Kaffee anbauen zu können. Denn ja, also wenn ich immer einen zu niedrigen Preis für das Produkt zahle und schlechte Handelsbeziehungen habe, dann werde ich halt auf Dauer auch kein gutes Produkt bekommen können. Das wollten wir halt modellhaft zeigen, wie das anders gehen kann. Und dafür ist es auch notwendig, auch für die Glaubwürdigkeit ist es nötig, dass transparent zu machen. Deswegen ja, haben wir alle Zahlen veröffentlicht, wie viel zahlen wir, wie viel importieren wir, welche Qualitäten importieren wir und so weiter. Das waren wir in Deutschland die Ersten. Das gab in Nordamerika schon andere, die das vor uns gemacht haben. Ja, Counterculture zum Beispiel hat das schon eher gemacht. Und ich glaube, das Coffee Collective in Kopenhagen hat das auch schon eher gemacht als wir. Aber das fanden wir total gut und richtig und inspirierend. Wir hatten nichts zu verstecken, also haben uns daran gemacht und haben gesagt, von Anfang an alles öffentlich, alles auf den Tisch, Zahlen und handwerkliche Aspekte.
Ja, bahnbrechend. Ich finde das großartig und ich denke, ihr werdet auch so wahrgenommen. Das ist Pionierarbeit, das ist irgendwie auch ein bisschen so ein weltverbessernden Ansatz und ich glaube, das ist absolut notwendig in einer Welt, wo ja im Grunde genommen die Wirtschaftlichkeit über allem steht und Transparenz natürlich an der Stelle, wie soll ich sagen, vielleicht einer gewissen wirtschaftlichen Möglichkeit entgegensteht. Mit dem neuen Projekt, nein, mit der neuen Firma, naja, mit dem neuen Marktplatz, den ihr gegründet habt, das steht ja dann im Konkreten gleich wieder in demselben Zusammenhang. Also das heißt, ihr geht praktisch diesen Weg jetzt weiter und habt einen neuen Marktplatz gegründet, der online verfügbar ist, wo ihr mit verschiedenen Röstereien zusammenarbeitet und dann eben über eine Plattform Cafés von unterschiedlichen Röstereien anbietet. Da will ich jetzt gerne mit dir mal tiefer reingehen, weil das ist eigentlich das Kernthema. Der Marktplatz heißt Überlegen und das hat mich zum Beispiel am Anfang auch schon ein bisschen verwirrt, weil natürlich dahinter so eine Art, oder man kann dahinter ja so eine Art Wortspiel sehen, aber in erster Linie versucht ihr zu dokumentieren, dass mit diesem Wort überlegen einfach ein Nachdenken gemeint ist. Ich denke, diese ganze Sache könnte auch so ausgelegt werden, dass ihr euch in irgendeiner Art und Weise mit eurem Ansatz überlegen fühlt. Magst du dazu ein bisschen was sagen, zu dem Namen, wie es dazu gekommen ist? Weil das ist das Erste, was einem so ja auffällt, ne?
Ja, das sind aber ganz viele Fragen. Ich fange nochmal mit dem Weltverbessern an. Also wir denken schon, dass wenn man sich das überlegt, was Kaffee ist in erster Linie und das war es. Vor allem immer ist es unserer Meinung nach immer noch ein Kolonialprodukt, was halt auf fiese Ausbeutung und auf ganz schlechten Handelsbeziehungen, auf ungleichen Handelsbeziehungen basiert. Also 90% bis mehr als 90% des Kaffees, der hier auch in Deutschland auf dem Markt ist, wird so auf der Basis von Weltmarktpreisen gehandelt. Und das kann nicht sein. Das macht nicht nur keinen Spaß, sondern das ist hässlich tatsächlich. Und wir wollten das von Anfang an schon anders machen. Und zum Beispiel als Quijote Café sind wir damit auch immer sehr gut gefahren. Wir sind als Quijote Café so gut mit damit gefahren, dass wir schon immer von Beginn an mehr Nachfrage nach unserem Kaffee hatten, als das unsere Produktionskapazität hergegeben hat. Also egal, wie schnell wir gewachsen sind, egal, wie viel Kaffee wir produzieren. Wir sind jetzt ungefähr bei 160 Tonnen im Jahr. Und diesen Kaffee stellen wir montagmorgens um 7 Uhr bei uns im Webshop. Diese Woche war er zum Beispiel montagmorgen um 9 Uhr schon ausverkauft. Das heißt also, die Nachfrage nach dem Kaffee ist einfach viel höher als unsere Kapazität. Und schon immer mussten wir halt oder konnten wir dann halt auf andere gute Kaffeeröstereien verweisen, die unserer Meinung nach genauso seriös und schön arbeiten wie wir, die halt genauso als Vorbilder dienen können für die Branche und auch als Vorbilder dienen sollen. Und unsere Überlegung war, das jetzt einfach mal zu verbessern, indem wir halt auch gemeinsame Auftritte schaffen, indem wir uns noch besser vernetzen und indem wir uns gemeinsam darstellen. Mit den Kriterien, die eigentlich für uns alle klar sind. Und diese Überlegung, das zusammenzumachen, ist halt, die ist sowieso immer in unserem Denken drin gewesen, wie zum Beispiel bei The Pledge. Wir wollten uns gemeinsam darstellen und zeigen, guck mal, wir sind alleine, diese 160 Tonnen sind natürlich ein Witz, die Quijote macht auf dem Gesamtkaffeemarkt. Aber gemeinsam mit, ich weiß gar nicht, wie viel wir bei The Pledge jetzt waren, 100 anderen Kaffeeröstereien, auch viele, die wirklich sehr renommiert sind und sehr gute Arbeit machen und international bekannt sind. Das ist halt schon was anderes. Also stellen wir uns nach außen mal gemeinsam dar und zeigen, dass wir an einem Strang ziehen und dass wir gemeinsam doch schon gar nicht mehr so klein sind und was anderes erreichen können, als wir nur alleine erreichen können. Und klar ist das Ganze ein Resultat von all diesen Überlegungen, die wir gemacht haben, zusammenzuarbeiten, was wir alleine nicht schaffen können. Und deswegen dieser Marktplatz. Wir sind nochmal im negativen Sinne inspiriert worden durch die Marktplätze der Kaffeekonzerne und der Investoren, wie halt Roast Markets oder 60 Beans oder Roasted. Da hatten wir eine Kampagne zugemacht vor anderthalb Jahren. Jetzt mittlerweile fast hatten wir uns zusammengetan und halt geschaut, was bringt denn das für Kaffeeröstereien und vielmehr, was für ein Risiko bedeutet das für die Kaffeeröstereien, die da mitmachen. Und das war einfach noch eine weitere Motivation, zu schauen für uns, was wir gemeinsam machen können. Und dann im positiven Sinne, all diese Kaffeeröstereien, die da mitmachen, stehen halt für Ehrlichkeit und Transparenz im Kaffeehandel. Und ja, das ist halt das, was wir weiter zeigen wollen. Also direkte und langfristige Beziehungen zu den Leuten, die den Kaffee anbauen, Transparenz, ja, und halt die Ehrlichkeit. Und insofern ist das halt das Ergebnis nun dieser Kaffeemarktplatz. Und das ist ein Ergebnis von gemeinsamen Überlegungen mit 12 Kaffeeröstereien jetzt, die halt in der Gründungsphase auch alle mit beteiligt waren. Insofern existiert er jetzt und naja, dass das ein Wortspiel ist. Wir haben uns dann mal überlegt, nehmen wir doch mal ein Wort, was wenigstens nur zweideutig ist oder dreideutig ist. Nur dreideutig ist, aber auf jeden Fall von allen verstanden wird. Und das Logo zeigt ja auch so ein bisschen, dass es halt eigentlich um die Überlegung geht und nicht, dass wir uns besser fühlen als andere. Das ist mitnichten gemeint, aber wenn es für Diskussionen sorgt, freuen wir uns. Unseren Namen, den wir gewählt haben für Quixote, Quixote hat überhaupt niemand verstanden, also im deutschsprachigen Gebiet. Das ist da halt für den Einsatz und für den Kampf für die eigenen Ideale gegen das. Da steht kein Mensch bei dem Namen, deswegen jetzt halt ein Name, der auch provokativ aufgefasst werden kann. Das ist okay für uns. Wir halten uns nicht für besser als andere, aber wir wollen halt gerne Impulse setzen und wir wollen gerne wahrgenommen werden.
Wow, super. Du hast Tatsache so ziemlich alles gleich beantwortet. Das ist ja super. ich hatte im Kopf Kooperation als überlegenes Konzept. Könnte man das vielleicht auch da drin sehen, weil das ja ein Kern ist, dass ihr, wie du schon gesagt hast, den Marktplatz jetzt nicht alleine oder du den nicht alleine, ihr den zusammen gegründet habt. Ist Kooperation, das Kooperative dabei vielleicht etwas, was euch stärker macht?
Ja, Kooperation ist auf jeden Fall besser. Also es gibt Leute, die Sachen können, die wir nicht können. Es gibt Leute, die Sachen können, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Wie zum Beispiel einen Webshop einrichten. Da müssen wir uns dann immer mal rumfragen. Das können andere einfach viel besser als wir, weil wir uns 13 Jahre bei Quixote auf einem wirklich altertümlichen Modell ausruhen konnten, weil nie die Notwendigkeit hatten. Und naja, das konnten zum Beispiel andere Kaffeeröstereien jetzt in der Vorbereitung dieses Projektes. Und ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht. Und dann haben wir zum Beispiel Leute wie die Kaffeemacherinnen in dem Netzwerk, die halt so toll sind mit ihrer medialen Präsenz und mit ihren ganzen Videos und mit ihren Podcasts, die sie auch machen. Das ist halt schön, das hilft uns halt doll. Wir haben halt Leute als Beratung irgendwie, die jetzt noch gar nicht offen auftauchen in diesem Marktplatz, aber die uns zuarbeiten aus dem fairen Handel und aus dem Import von anderen Firmen. Da freuen wir uns, dass da noch ganz viel kommt. Also dieses Modell, was halt so viele Leute schon vor der Gründung inspiriert hat bei uns aus der Branche, das sorgte dafür, dass wir halt mit ganz viel Know-how und ganz viel Unterstützung von anderen Leuten halt vorab irgendwie, dass wir damit gesegnet waren. Und das zeigt sich jetzt halt auch nochmal, dass diese Zusammenarbeit, die Idee der Zusammenarbeit sehr vielen Leuten wirklich gefällt. Wir haben jetzt 25 Anfragen binnen den ersten 4 Tage von Überlegen, von weiteren Kaffeeröstereien, die auch Lust haben, Teil dieses Ganzen zu sein, die sich jetzt sozusagen bewerben, auch mitmachen zu können. Und ich bin mir sicher, je mehr wir sind, desto stärker ist es, desto mehr werden wir nach außen hin wahrgenommen und ja, desto mehr bringt das auch für jeden Einzelnen von uns.
Ja, kommen wir nochmal kurz auf den Punkt zurück, was der Hintergrund der Gründung war. Du hast vorhin angesprochen, dass es andere Marktplätze auch gibt, die diesen Platz versucht haben zu besetzen. Was ist denn da das Problem bei diesen Marktplätzen oder was ist das, was sozusagen euch dann oder was ist das, was du denkst, was euch dann davon abhängt? Mal abgesehen von dem Konzept, das kollektiv und gemeinsam anzugehen und natürlich eine Transparenz zu schaffen und das auch wirklich, dem Produzenten auch wieder dann zugutekommen zu lassen, was ihr da macht. Aber was ist das Problem bei diesen anderen Marktplätzen? Ich glaube, die sind in den letzten Jahren ja augenscheinlich nicht ohne Markt entstanden und die Leute nutzen das. Was ist das Problem, was ihr da seht?
Ich spreche aus der Sicht von Kaffeeröstereien, wenn ich halt jetzt von der Problematik dort spreche, und aus der Sicht von Spezialitätenkaffee. Also die großen Marktplätze, das gibt auch andere Marktplätze, die machen super gute Arbeit. Zum Beispiel Coffee Nerds ist ein toller Marktplatz oder was gibt es noch? Sweet Spots Coffee gibt es zum Beispiel. In Deutschland sind Marktplätze, die totalen Sinn machen und die absolut unterstützenswert und besuchenswert sind. Ich spreche jetzt von den großen Marktplätzen wie Roast Market, insbesondere Roast Market wahrscheinlich, 60 Beans und Roasted. Die versuchen, glaube ich, halt unsere Spezialitäten-Kaffee-Bewegung, die halt in den letzten 15 Jahren, glaube ich, für alle Fortschritte bei uns in der Branche verantwortlich war. Es gibt halt von vielen kleinen Kaffeeröstereien gab es so tolle Impulse. Und alles, was den Kaffee heute ausmacht, wie wir uns wünschen, kommt halt von den kleinen Kaffeeröstereien und ganz wenig davon, glaube ich, nur von den großen Konzernen. Deswegen denken wir, dass es halt so ein Versuch ist, sich diese Sachen zu eigen zu machen von den kleinen Kaffeeröstereien. Und dann wird ganz viel von Partnerschaft gesprochen zum Beispiel. Also, dass wir halt jetzt alle gemeinsam an einen Strang ziehen, dass wir alle Partner sind. Daran glaube ich nicht. Keiner von diesen Marktplätzen verlinkt zum Beispiel auch nur die beteiligten Röstereien, sondern das ist immer ein Versuch, halt ähnlich wie bei anderen großen Marktplätzen wie Lieferando oder Amazon, meiner Meinung nach dieses Konzept des Kunden-Lock-ins umzusetzen. Also dass halt Leute, die halt erstmal auf solche Marktplätze kommen, dann auch dort ihren Kaffee weiterhin bestellen. Also das ist ein Abgreifen von Kundendaten für die eigenen Interessen. Das wird auf die Markennamen und auf die Firmennamen geboten zum Beispiel. Das heißt also, wenn du halt diese kleinen Röstereien, die jetzt auf diesen Marktplätzen vertreten sind, auf Google suchst, findest du halt zuerst den Marktplatz, aber nicht mehr die Homepage der eigentlichen Röstereien. Dann wird ganz viel Buzzwording betrieben zu so Begriffen wie Direct Trade oder Fairness oder direkte Beziehungen oder Nachhaltigkeit. Das spielt überhaupt keine Rolle, aber in Wirklichkeit, also ich glaube denen das nicht, sondern da werden diese Begriffe aufgeweicht. Das stört uns. Das werden Produkte mit einer höheren Marge besser platziert als Produkte mit einer niedrigeren Marge. Es gab in der Vergangenheit viele gefälschte und gelöschte Kundenbewertungen. Und darüber hinaus denke ich, dass es halt zu einem recht großen und gefährlichen Image-Transfer von kleinen Kaffeeröstereien, die wirklich engagiert sind, an die Kaffeekonzerne kommt. Das ist absolut nicht in unserem Interesse. Das ist eine Machtverschiebung zugunsten der Leute, die sowieso schon die Macht haben in unserer Branche. Und deswegen sollen wir damit spielen. Wir haben gedacht, wir machen das einfach mal. Wir machen das einfach mal selber. Wir können das selber besser und wir können das selber fairer.
Ja, das würde ich so unterschreiben, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen rausarbeiten, was ihr denn genau besser macht jetzt. Also wir haben ja schon grundsätzlich über die Ansätze gesprochen, aber vielleicht noch mal ganz konkret. Was macht ihr jetzt besser?
Wir machen halt in diesen genannten Dingen schon mal das Gegenteil. Also wir greifen keine Daten ab. Wir bieten nicht auf die Namen. Wir verlinken die Kaffeeröstereien ordentlich. Wir arbeiten wirklich zusammen. Das, was uns vereint und das, was halt jetzt die Kaffeeröstereien alle ausmacht, die dabei sind, die Kaffeeröstereien, sind halt diese klaren Kriterien, die du vorhin schon kurz angesprochen hast. Also wir haben uns halt vorher hingesetzt und gesagt, gut, was vereint uns wirklich? Was sind die Kriterien, die wir garantieren können und wo wir alle nicht nur für unsere Rösterei einstehen, sondern auch für die anderen, die dabei sind. Also das heißt, wir geben unseren guten Namen dafür her, auch andere Kaffeeröstereien zu empfehlen und wollen auch wirklich als gemeinsames Ding wahrgenommen werden. Das ist halt ein deutlicher Unterschied, dass wir halt füreinander einstehen und denken, dass wir halt all diese anderen Kaffeeröstereien genauso empfehlen können wie unsere eigene Kaffeerösterei. Das würde im Umkehrschluss bedeuten und das sollte im Umkehrschluss bedeuten, dass Leute, die Kaffee kaufen möchten auf dieser Plattform, auch dem glauben können, was wir machen. Also dass tatsächlich alles ehrlich ist, was dort kommuniziert wird und dass diese Kaffees diesen Kriterien, die wir gemeinsam aufgestellt haben, auch tatsächlich entsprechen. Das ist halt nicht irgendwie kuratierte Sache, sondern das ist nach klaren Kriterien kuratierte Sache. Das ist einmal von uns, von den Leuten, die halt im Kollektiv selber arbeiten, die diesen Marktplatz betreiben, als auch die 12 Röstereien, die halt hinter diesem Marktplatz stehen.
Ja, Vertrauen als Basis. Ich glaube, gerade das Thema Vertrauen, da können wir gerne mal einsteigen, aber das ist eine wichtige Sache in einem Segment, wo viele jetzt mit Buzzwords, wie du es sagst, werben, ne? Und es ist sehr schwer nachzuvollziehen. Kommen wir aber mal nochmal einen kleinen Schritt zurück auf dem, wer ist denn jetzt eigentlich, wer seid ihr jetzt? Ja, also wer ist das Kollektiv und wer macht mit?
Das gibt halt zwei Ebenen des Kollektivs. Also wenn wir die beteiligten Kaffeeröstereien jetzt als Kollektiv betrachten wollen, dann ist das natürlich ein Kollektiv, was halt aus den einzelnen Firmen besteht, die jetzt halt, deren Kaffee wir jetzt verkaufen. Und intern sind wir ein Kollektiv von momentan nur 4 Personen. Wir machen das alle nebenberuflich. Wir haben das als alle aus Engagement gemacht, weil wir Lust drauf haben auf dieses Projekt. Und wir machen das einfach mal nebenbei. Also das sind neben mir ist das noch Max, der ist Kaffeeröster aus dem Avenir in Lüneburg. Das ist auch eine Kaffeerösterei, die direkten Handel mit Ecuador betreibt. Das ist halt Nicola. Nicola kommt aus der Öffentlichkeitsarbeit vom NABU, also ein großer Naturschutzverband. Das ist wiederum was ganz anderes. Und das ist Eugen. Eugen ist ein Punk. Der hat Hamburgs ersten Punkshoppen eröffnet 1978. Also der hat viel Erfahrung mit Punkrock und Punkrock hilft, glaube ich, auch immer. Das ist ganz gut. Also wir sind vier Leute, die das nebenberuflich als, kann man als professionalisiertes Hobby betrachten und als recht professionelles Hobby betreiben.
Ach, schön, wie du sagst, Punkrock hilft immer. Ich bin gerade ich war lange jetzt nochmal in Spanien gewesen und da ist so der Begriff geprägt worden, in Spanien ist mehr Punk. Aber das ist eine andere Sache. Ich würde gerne nochmal da auf das Thema der Kriterien zurückkommen, weil ich glaube, das ist ja was euch, sehr stark auch prägt und wo alle Röstereien mitmachen. Wollen wir mal einfach die Kriterien, ich weiß nicht, so ein bisschen durchgehen oder willst du die kurz umreißen? Weil wie gesagt, ich glaube, in so einem Segment, wo immer mehr Leute mit Nachhaltigkeit und fair und sonst wie werben, ist es ja sehr schwer und eben auch eine Vertrauensbasis, dem zu glauben, was da versprochen wird. Also ich denke, Vertrauen als Basis habt ihr wahrscheinlich dann eben auch mehr als andere Leute. Aber lass uns doch mal über die Kriterien im Einzelnen reden.
Gerne, wir können gerne eins nach dem anderen auch durchgehen. Irgendwie, das ist ganz gut. Das Vertrauen, was du ansprichst, das sollte man, ich finde diese Skepsis, die uns halt immer entgegengebracht wird, auch ganz schön gut. Tatsächlich, weil, wie du sagst, also es wird halt sehr viel gelogen, wie überall auf der Welt, auch in der Kaffeebranche und bei kleinen Kaffeeröstereien mindestens genauso wie bei großen Kaffeeröstereien, nehme ich an. Also ich glaube, das ist gut, wenn wir die einfach alle mal hintereinander durchgehen.
Finde ich auch. Und das Thema Vertrauen. Ich habe einen guten Podcast von Philipp, von den Kaffeemacherinnen gehört, mit einer Frau, wo ich dummerweise den Namen gerade nicht präsent habe, aber ich werde den auf jeden Fall verlinken. Da ging es um Nachhaltigkeitskommunikation, Greenwashing etc. sowas. Und die schaut sich an, was steht auf den Verpackungen drauf und was ist wirklich drin. Ne? Und das meine ich halt mit, am Ende ist es sehr schwer für mich als Konsumenten auch nachzuvollziehen, ob diese Nachhaltigkeit, die da beworben wird, ob die auch wirklich stattfindet. Aber wie gesagt, lass uns mal zurückkommen auf die Kriterien. Also ihr startet hier mit Beziehungen statt Rohstoffe.
Ja, das ist für uns tatsächlich auch das zentrale Kriterium. Das ist so ein bisschen gewertet jetzt in der Reihenfolge, wahrscheinlich nicht ganz zufällig, haben wir mit dem, was für uns am wichtigsten ist, begonnen. Ich habe ja einen ganz guten Überblick aufgrund meines Hobbys, der Rösterkarte, die kennen die meisten, die hier zuhören, jetzt wahrscheinlich auch.
Also ich werde sie verlinken, Bingo.
Danke sehr. Ich habe heute die 1170. Rösterei dort eingegeben und kenne ich die Art und Weise der Kommunikation halt auch ganz gut. Von diesen 1200 Kaffeeröstereien ungefähr werben mittlerweile über 380 mit Begriffen wie Partnerschaftlichkeit, direkter Handel. Das ist natürlich das wichtigste Wort jetzt, direkter Handel, nehmen das fast alle. Mhm. Und so Dingen. Und das ist ziemlich ausgehöhlt, dieser Begriff. Also da kann man halt auf keinen Fall drauf vertrauen, wenn da jemand solche Worte benutzt, sondern man muss immer dahinter schauen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn die Kaffeeröstereien auch klar machen, irgendwie, dass sie wirklich direkte Beziehungen zu den Leuten haben, die den Kaffee anbauen. Und das ist halt auch unser wichtigstes Kriterium. Also dieser Kaffee soll aus Beziehungen, aus direkten Beziehungen kommen zwischen der Kaffeerösterei und den Produzenten dieses Kaffees. Mhm. Das muss irgendwie dokumentiert werden, also zum Beispiel durch regelmäßige Besuche, die halt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit überhaupt erst entwickeln können. Und das ist halt klar, ist, dieser Kaffee wird nicht über irgendjemanden importiert, sondern wirklich mit eigenem Engagement. Und das ist das, was für uns einfach wichtig ist. Also, und da zeigt sich, wer meint das ernst, wer meint das nicht ernst. Ich glaube, das sind noch gar nicht so viele Kaffeeröstereien. Mit diesen 12, die wir sind, absolut kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube schon, dass es halt so 50 bis 70 Röstereien gibt, die das alles ganz toll machen. Mhm. Aber wir haben halt erstmal mit 12 angefangen, die wir halt auch alle kennen. Ich habe, das ist mir dann noch so ein bisschen peinlich gewesen, ich habe auch ein paar vergessen. Irgendwie zum Beispiel, da möchte ich mich ja auch nochmal öffentlich entschuldigen, zum Beispiel die Elephant Beans jetzt aus Freiburg. Also die hatte ich eigentlich sofort im Kopf und da habe ich gedacht, irgendwie, das habe ich dann einfach vergessen, sie anzurufen vorher. Meine Schuld. Also ja, es gibt noch mehr, aber die 12, die dabei sind, das sind welche, die es wirklich ernst nehmen und da gibt es halt noch einige mehr. Es gibt auch noch ein paar, die dann dazukommen werden zu uns in den Marktplatz in den nächsten Monaten.
Ja, es ist ein Anfang. Was mich sehr fasziniert ist, dass ihr, du, aber eigentlich ihr alle da draußen, die das jetzt im Moment so angehen, dass ihr das auch macht und nicht nur redet. Das ist wundervoll zu sehen. Und ja, die Beziehung zu den Herstellern, denke ich auch, ist eigentlich das ist wirklich des Pudels Kern. Ja. Neben dem Preis und das zweite Kriterium, was ihr euch gegeben habt, ist Bedürfnisorientierung statt Weltmarktpreis. Was soll das bedeuten?
Ja, das bedeutet, dass wir den Weltmarktpreis für keine Möglichkeit haben, für keine Basis halten für einen Kaffeehandel. Also es muss halt unserer Meinung nach ein realistischer Preis gefunden sein und uns bewusst sein, auch alle Leute, die regelmäßig in diesen Ursprungsländern sind und sich austauschen mit denen, die den Kaffee anbauen, wissen, dass das deutlich mehr als ein Weltmarktpreis oder ein Weltmarktpreis plus ein Qualitätsbonus, der auch immer mit dem Weltmarktpreis dann halt mitschwankt, also der gesamte bezahlte Preis. Muss halt ein garantierter Preis sein, damit die Leute in ihren Kaffeeanbau investieren, damit die Leute halt eine Zukunft sehen in dem Kaffeeanbau. Und das ist das, was wir garantieren, dass halt ein Preis bezahlt wird, der halt realistisch ist, der halt die Kosten von diesem Kaffee deckt, der die Lebenshaltungskosten dort vor Ort berücksichtigt und der darüber hinaus ermöglicht, dass vor Ort investiert werden kann und eine Zukunft gesehen werden kann im Kaffeeanbau, auch in unserem Interesse. Und das muss halt gemacht werden. Und das tun auch alle Kaffeeröstereien mit allen Kaffees, die wir jetzt vermarkten, garantierterweise. Also das ist halt immer auf der Basis von einem garantierten Mindestpreis, der dort angeboten wird und der guten Kaffee ermöglicht. Unabhängig davon, wo der Weltmarkt gerade steht. Denn auch die meisten Spezialitäten-Kaffees, die wir jetzt kaufen können über die ganzen Importeure, die werden alle auf der Basis vom Weltmarktpreis halt gehandelt. Und naja, da gibt es halt einen Basispreis vom Weltmarkt und dann gibt es halt noch herkunftsspezifische Aufschläge oder qualitätsspezifische Aufschläge. Davon abgesehen bieten wir halt einen Mindestpreis, der halt vereinbart ist mit den Leuten, die den Kaffee anbauen, der halt auch wirklich garantiert ist. Und das ist unserer Meinung nach auch die einzige Möglichkeit, nachhaltig Kaffee anzubauen.
Ja, guter Ansatz. Wie ist denn das? Es gibt doch diesen Fairtrade-Preis. Seid ihr da in der Region oder drüber oder drunter oder wie sieht's da aus?
Wir freuen uns sehr, dass der Fairtrade-Preis halt jetzt weggegangen ist. Zum 1. August ist der Fairtrade-Mindestpreis auch erhöht worden für einen Fairtrade-Bio-Kaffee von völlig anachronistischen 1,90 pro Pfund jetzt auf 2,40. Das ist halt ein ganz schön guter Schritt. Das macht es möglich, in manchen Ländern mit besonders niedrigen Löhnen, besonders niedrigen Anbaukosten tatsächlich diese 2,40 Standard-Kaffees herzustellen mit einer 82er, 83er Qualität. Kann das in einzelnen Ländern ein realistischer Preis sein? Ich kann jetzt über Quijote sprechen, nur da kenne ich unsere Preise natürlich sehr genau und über ein paar Partnerröstereien. Ich denke, dass halt für einen guten, leckeren Kaffee, wie wir uns wünschen, halt von einer 84er Qualität ungefähr 3,20, 3,30 in den meisten Ländern gezahlt werden muss. Das ist halt das, was realistisch ist. Oder für 85er, 86er Qualitäten irgendwas um die $4. Das sind die Preise, um diese Preisrange bewegen wir uns halt ungefähr. Also 20 bis es ist ja ein bisschen mehr. Also so 30-40% für unsere Basiskaffees über den Fairtrade-Mindestpreisen. Aber wir verlangen auch höhere Qualitäten. Wir verlangen natürlich auch, dass der Kaffee wirklich lecker ist und dass wir auch Spaß daran haben können.
Ja, verstehe. Naja, gut, wenn du sagst, das ist der Preis, der gezahlt werden muss, dann ist das ja genau der Ansatz, den wir eigentlich, ja, brauchen, nämlich mal zu gucken, was brauchen eigentlich die Leute da vor Ort, um vernünftig leben zu können und damit dann eben auch uns einen guten Kaffee liefern zu können und nicht andersrum, wie viel Kaffee ist gerade billig am Markt und wie setzen wir den Preis fest. Also das Umdrehen dieser Denkweise ist, glaube ich, ein Schritt, der mehr und mehr kommen müsste, gerade vor den Hintergrund, dass wir ja noch andere Probleme zu bewältigen haben, Klimakrisen und was weiß ich nicht alles, ja.
Und das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Und das muss auch, da müssen wir einzeln, wir müssen, also das spricht wieder für die Beziehung. Wir müssen wirklich vor Ort sein, wir müssen wirklich Beziehungen aufbauen, die Leute kennen und ein Vertrauen aufbauen miteinander.
Mhm. Das nächste Kriterium ist Langfristigkeit statt Mode. Was soll das, hat das mit der Mode auf sich?
Ja, die Langfristigkeit ist das, was ich eben schon angesprochen hatte, das ist die Bedingung dafür, dass Vertrauen entsteht. Also ich kann halt immer dorthin fahren, wo gerade der letzte Kaffeetrend umgesetzt wurde und wo die Leute schon 2 Jahre lang jetzt in anaerobe Herstellungsmethoden investiert haben und dahin gehen, wenn in 3 Jahren wieder der pinke gestreifte Bourbon aus einem anderen Land dann halt der nächste Trend ist, wo alle hinterherrennen, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen langfristig zusammenarbeiten und halt eine echte Beziehung aufbauen und Vertrauen aufbauen. Alle, die halt in den Kaffeeländern viel reisen, wissen, wenn du irgendwo die ersten Jahre bist, gibt es kein Vertrauen, weil niemand kennt dich und alle können zurückblicken auf viele Jahrzehnte gegenseitige Verarschung. Die Kaffeekäufer haben die Produzenten verarscht, die Produzenten haben die Kaffeekäufer verarscht und so geht das halt nicht. Deswegen Langfristigkeit, denn das entsteht halt meistens erst nach ein paar Jahren wirklich so eine wirklich vertrauensvolle Beziehung, dass man halt weiß, oh, die meinen das ja wirklich ernst. Und ja, das ist halt unser Anspruch, halt langfristig miteinander zu arbeiten, das auch für die Zukunft zu garantieren, wenn wir uns jeweils an unsere Versprechungen halten, dass es auch gut geht und dass wir das halt auch in der Zukunft fortsetzen können. Du hast angesprochen, diese wirklich großen Herausforderungen, das Lieferkettengesetz und die Anti-Entwaldungsrichtlinien von der EU jetzt sind halt eher so technische Herausforderungen, die halt wir zum Beispiel alle recht leicht meistern werden. Aber der Klimawandel ist eine Herausforderung, die wir halt wirklich gemeinsam angehen müssen und wirklich gemeinsam besprechen müssen mit den Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern.
Spielt langfristige Beziehungen, das spielt ja alles so ein bisschen Hand in Hand und auch der Preis. Wie haltet ihr das dann mit der Thematik Vorfinanzierung? Ich weiß, das ist immer ein Thema, was gerade in der Beziehung zu den Herstellern augenscheinlich ein ganz wichtiger Punkt ist, um denen auch eine gewisse Sicherheit zu geben.
Das ist leider ein Thema, was bei uns in der Branche völlig in Vergessenheit geraten ist oder überhaupt selten eine Rolle spielt. Es gibt nur ganz wenige Importeure und Kaffeeröstereien, die wirklich vorfinanzieren. Also mir fallen halt außer uns bei Quijote, wo wir es von Anfang an zum Thema gemacht haben. Also kurz, wir zahlen halt ungefähr 60% der Vertragssummen, also des Kaffeepreises, ein halbes Jahr vor der Lieferung, also bei Vertragsabschluss an, verlangen dafür auch keine Zinsen, weil wir gute Kredite hier bei der GLS-Bank haben, das können wir finanzieren und einfach zinslos weitergeben. Ein Vorbild ist neben Quijote in Deutschland, glaube ich, dort noch das Roasters United Netzwerk, also von denen ist zum Beispiel Fly Roasters mit bei uns jetzt auf dem Marktplatz. Die machen das halt auch absolut vorbildlich. Also Vorfinanzierung bedeutet dort vor Ort, dass halt ja viele Kosten entstehen, bis dieser Kaffee erstmal eingebracht ist und verschifft werden kann und dass das unterstützt wird. Denn Kredite zu bekommen für Kleinbauern in diesen Ländern des globalen Südens ist halt meist nicht nur schwierig, sondern total unmöglich. Und wenn es schwierig ist, dann sind das horrende Zinsen von 20-30%. Und diese 60%, die wir vorfinanzieren, sind ungefähr die Kosten, die halt schon bis zur Ernte des Kaffees angefallen sind. Und da übernehmen wir sozusagen das finanzielle Risiko, beziehungsweise ja die finanzielle Absicherung, dass dieses Geld erstmal da ist. Das ist wichtig, denn in vielen Gegenden könnte dieser Kaffee einfach dann gar nicht eingebracht werden, weil es keine finanziellen Ressourcen gibt.
Ja, ich denke, das ist ein super Beispiel dafür, wie man Langfristigkeit auch dokumentieren kann, ja.
Ja, das macht Sinn und das ist halt auch neben den guten Preisen und unseren Beziehungen, also wir sind halt ungefähr zweimal pro Jahr in jeder unserer Partnerkooperativen zu Besuch, ist das halt das, was am meisten betont wird, wie gut das ist, dass wir vorfinanzieren. Und es wird leider halt auch immer wieder betont, wie selten das in unserer Branche ist, dass vorfinanziert wird. Also allen, die mit direktem Handel liebäugeln und alle Kollegen, die direkten Handel betreiben, ich würde euch wirklich empfehlen, schaut, ob ihr nicht auch vorfinanzieren könnt.
Ja. Guter Hinweis. Ich denke auch, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und man kann nur wirklich versuchen, das mehr und mehr zu fördern und irgendwie den Leuten ans Herz zu legen. Und ich meine, bei euch im Kollektiv wird das ja höchstwahrscheinlich auch diskutiert werden. Das nächste Kriterium, was ihr euch aufgestellt habt, ist Transparenz statt Geheimniskrämerei. Ich meine, Transparenz haben wir vorhin schon angesprochen. Gibt es da jetzt noch was extra, was ihr da extra definieren würdet oder was du jetzt noch dazu extra definieren würdest?
Nee, das ist das, was wir schon mit The Pledge damals angesprochen hatten und wo sich halt auch noch deutlich mehr Röstereien ja damals auch schon bei The Pledge angeschlossen haben, um sich selbst zu verpflichten, wesentliche Parameter öffentlich zu machen. Also das sind die Namen der Handelspartner, das ist selbstverständlich. Die Einkaufspreise, mindestens FOB und darüber hinausgehend auch gerne, wie viel am Farmgate bezahlt wird. Die Mengen des Kaffees, der importiert wird, die Qualitäten, meistens nach SCA definiert und die Dauer der Beziehung. Das ist das, was halt als Mindestkriterium bei uns für Transparenz gesehen wird. Und das muss halt aktiv von den Kaffeeröstereien auf ihren Homepages oder halt in ihren Jahresberichten im Rahmen von Transparenzberichten veröffentlicht werden. Das verlangen wir von allen, die bei uns mitmachen.
Und das kontrolliert ihr auch?
Das kontrollieren wir auch. Das kontrollieren wir halt. Also es gibt auch 3, 4, für die das ganz neu ist. Das sind halt 3, 4 Röstereien jetzt bei uns auf dem Marktplatz, die jetzt halt jetzt mit eingestiegen sind, aber versprochen haben, das jetzt zum Jahresende umzusetzen. Also wir kontrollieren das und spätestens im Februar müssen das alle haben, sonst müssen wir miteinander ein ernstes Wort reden.
Ja, schön gesagt, schön gesagt. Ihr habt auch das Thema Umweltschutz und Naturschutz. Also wir haben ja gerade Klimawandel schon erwähnt. Ich glaube, die weltweit größte Herausforderung, die uns allen im Moment hier gerade vor der Brust ist. Umweltschutz und Naturschutz statt konventionellen Anbaus. Das ist auch eins eurer Kriterien. Das ist ja dann so eine Sache, da geht es ja richtig ins Eingemachte dann, ne?
Ja, und da geht es auch richtig ins Vertrauen tatsächlich, weil wir siegeln diese Kaffees hier ja nicht und wir reden ja auch nicht von Bio-Siegel oder sowas, was das ja nachvollziehbarer machen würde. Also in Wirklichkeit sind auch fast alle Kaffees, die wir anbieten, bio-gesiegelt, auf jeden Fall im Ursprung bio-gesiegelt und zertifiziert. Aber wir stellen das Siegel halt jetzt nicht in den Vordergrund, sondern wir stellen halt in den Vordergrund, dass die Kaffeeröster, die diese Kaffees beziehen, selber vor Ort sind und selber schauen, wie wird der Kaffee angebaut? Es gibt halt Länder, wo es keine Zertifizierung oder Gegenden, wo es keine Zertifizierungsmechanismen gibt. Zum Beispiel der Kaffee aus Uganda, den wir bei uns im Marktplatz haben, oder der Kaffee aus Kamerun, den wir im Marktplatz haben. Das sind Kaffees, die halt wirklich total korrekt angebaut werden, wie halt im Biohandel, wie halt auch im Bioanbau verlangt. Aber es gibt gar keine Zertifizierungsmethoden dort vor Ort. Und also deswegen, ziehen wir halt nicht nur auf ein Siegel ab, sondern zielen halt genau davon ab, dass wir dort vor Ort sind und selber ein Bild machen können, wie dieser Kaffee angebaut wird. Und klar, also wir verlangen, dass halt dort kein chemisch-mineralischer Dünger eingesetzt wird. Wir verlangen, dass halt vor allem keine Herbizide eingesetzt werden. Und ja, das bezieht sich natürlich auch auf Fungizide und auf Pestizide dort vor Ort. Das muss halt wirklich gesehen werden, wie dort vor Ort angebaut wird. Und falls das halt noch nicht umgestellt ist oder falls es noch in der Umstellung ist, es muss begleitet werden und nachvollziehbar sein, dass der Kaffee wirklich korrekt angebaut wird für uns selber. Und das ist so ein Vertrauensding jetzt natürlich, ne? Also wo wir ohne das Zertifikat arbeiten, zumindest jetzt als Plattform, ja, da ist es tatsächlich so, dass man uns nur vertrauen sollte. Und ob man das kann, das werden wir halt auch irgendwie selber schauen. Also wir werden daraus lernen und wir werden halt uns gegenseitig begleiten auf unseren Reisen sicherlich und halt schauen, ob wirklich alles so ist, wie wir behaupten. Und da ist es halt, also genau dieses Bio- und Naturschutzding ist so ein Punkt, wo ich halt auch in all meiner Erfahrung, auch in all meinen 25 Jahren Kaffeereisen, gedacht habe, oh, da ist Vertrauen gut und Kontrolle ist aber auch sehr gut. Und also wir stoßen halt immer wieder auf Probleme. Ich berate ja auch recht viele Kooperativen in den letzten Jahren, von denen wir nicht Kaffee importieren als Quirotte-Kaffee, sondern bin auch als Berater dort vor Ort tätig gewesen. Und oh, da siehst du halt immer wieder Sachen, die du halt dann siehst und wo du darauf hinweist, guck mal, so geht das aber nicht. Das wird von euren Kunden doch sicherlich auch was ganz anderes verlangt. Und da ist halt ein Punkt, wo wir halt sagen, das ist super im Netzwerk zu machen, denn ja, wir werden uns gegenseitig einfach begleiten auf unseren Reisen in diesem Netzwerk und schauen, wie das da wirklich vonstatten geht. Und dann, falls irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass wir gegenseitig dran arbeiten, dass das gut wird.
Ja, Vertrauen wird ja unter anderem auch immer über Transparenz hergestellt, aber für den Konsumenten, wenn ich mich jetzt mal auf die andere Seite stelle, ist natürlich, ich denke, es ist natürlich für mich auch ein Vorteil, wenn ich ein festgelegtes Siegel habe, was irgendwie, wo ich genau weiß, ja, da gibt's Prüfer, die sich darum kümmern, etc., etc. Das ist eine schwierige Situation, in der wir stehen. Also ich glaube, viele wollen gerne auch dem Ideal vertrauen, dass da alles klar geht, aber dieses Vertrauen, ich würde jetzt mal sagen, so wie du dich in der Vergangenheit dargestellt hast, wie vielleicht auch die anderen Röstereien, die mitmachen und in Zukunft noch mitmachen werden, sich dargestellt haben, gibt es natürlich bei vielen ein Vorschussvertrauen. Aber du hast es ja selber vorhin gesagt, eine gewisse Skepsis, immer schön skeptisch bleiben, ne? Also man muss immer auch ein bisschen sehen, kann man das langfristig auch halten und was tut man dafür? Es scheint mir alles sehr aufwendig zu sein, also idealistisch bin ich da voll dahinter. Ist das nachher machbar? Wir werden sehen, ne? Oder wie siehst du das?
Das werden wir sehen. Also bei uns, wir arbeiten halt auch bei Quirotte mit beiden. Wir arbeiten halt mit der Biozertifizierung. Fast alle unserer Partner sind biozertifiziert, mit der Ausnahme von mit der Ausnahme von zwei kleinen Kooperativen im Amazonas-Tiefland Ecuadors, wo es halt auch keine Zertifizierungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Und wir machen uns trotzdem, trotz der Zertifizierung, immer wieder ein Bild vor Ort und halt, nehmen halt auch selber Analysen vor, auch Laboranalysen vor. Und das ist gut, um halt allen zu beweisen, dass du es halt wirklich ernst meinst mit diesem Thema. Auch vor Ort immer wieder zu beweisen, dass du es auch wirklich ernst meinst mit dem Thema und dass uns das wichtig ist. Und ja, die Skepsis ist, das ist bei all unseren Punkten ist die Skepsis angebracht. Erstmal sind das ja auch nur Schlagworte. Das Einzige, was wir hier wirklich transparent machen können, sind ja okay, diese Beziehungen und die Langfristigkeit und die Preistransparenz, das werden wir alles gut schaffen. Aber ja, also ich hoffe, dass das einfach viel auf Gegenseitigkeit bei uns funktioniert und dass das halt auch einen Vertrauensvorschuss gibt, weil das schon zu ahnen ist und das vielleicht irgendwie zu ahnen ist, dass es schon alles gut ist, wie wir das machen. Zumal, ja, wie ich vorhin auch sagte, wir auch so ein bisschen füreinander die Hand da ins Feuer legen. Also wir sagen jetzt, die anderen arbeiten auch gut, das sind Röstereien, denen ihr auch vertrauen solltet, genauso wie uns. Und naja, das ist auch als Selbstschutz. Das soll nichts Schlechtes passieren bei uns, deswegen gucken wir einfach aufeinander. Aber klar, die jetzt dabei sind, wir kennen uns alle so ein bisschen, wir wissen, wie die Leute ticken dabei und wir wissen, dass sie das auch wirklich ernsthaft umsetzen. Aber als Kundin, ja, ich wäre immer skeptisch, immer nachfragen und auch gerne bei uns gerne kritisch nachfragen. Ich freue mich über jede kritische Nachfrage, auch im Kaffeenetz zum Beispiel. Ja, da werde ich sehr häufig sehr kritisch gesehen und ich halte das gerne aus. Also gerne freundlich nachfragen. Das gefällt mir dann doch besser, als bepöbelt zu werden. Aber ich antworte euch gerne und ich lade euch auch gerne ein, mitzukommen und sich alles mal vor Ort anzuschauen.
Ach schön, ja. Ja, bitte weiter kritisch nachfragen, aber unterlasst das Pöbeln, finde ich ja echt schön.
Ja, das ist gut. Also Skepsis ist gut, Vorurteile sind nicht so gut. Mhm. Also können sich gerne alle ein Bild machen, aber Vorurteile sind da nicht angemessen.
Ja, schön. Ja, ach, das ist an sich schon ein Thema, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, aber so kommen wir nicht durch, Pingu.
Okay, weiter geht's.
Genau, Kooperation statt Konkurrenz ist das letzte Kriterium, was ich hier auf der Liste habe. Und da haben wir ja schon kurz das angerissen, Kooperation, ja, ist ja jetzt nicht das Standardsystem, was heutzutage wirtschaftlich auch verfolgt wird, sondern kommt gerade erst wieder als neues Modell zurück, würde ich jetzt mal sagen. Ich halte Kooperation von meiner Sicht darauf jetzt ja für ein wirklich ernsthaft überlegenes System, wenn man das mal betrachtet, wie die Menschheit sich entwickelt hat, war Kooperation immer ein Teil dessen, was absolut notwendig war und was auch ganz normal war. Aber wir leben ja nun mal in einer Konkurrenzwelt, in einer Wettkampfwelt, in einer höher, schneller, weiter, besser Welt. Von daher finde ich es sehr schön, dass ihr das nochmal rausgearbeitet habt. Aber sag du mal deine Meinung dazu. Kooperation statt Konkurrenz. Warum?
Ja, wie vorhin auch schon gesagt, es gibt immer Leute, die was besser können als ich. Zum Beispiel in dem Netzwerk haben wir jetzt wahrscheinlich in jedem Bereich Leute, die irgendwas besser können als ich. Bei Quixote sind wir vielleicht im Cupping ganz gut, okay, aber zum Beispiel als Röster. Mein Lieblingsröster aus Deutschland ist zum Beispiel jetzt auch mit bei uns im Netzwerk Wolfram Sorg von Backyard Coffee. Mhm. Also der ist einfach ganz toll. Und der ist auch, glaube ich, der beste Röstertrainer, den wir in Deutschland haben. Also das ist nochmal eine Empfehlung. Wenn ihr Rösten lernen wollt, fragt auch nochmal bei Backyard Coffee in Frankfurt nach. Ja, und dort, also wenn wir gemeinsam arbeiten, sind wir einfach viel besser, wenn wir unsere Stärken zusammenwerfen und uns gegenseitig unterstützen. Das bringt zum Beispiel die Professionalität von den Kaffeemacherinnen mit ihrer Online-Präsenz. Das schafft keine andere Kaffeerösterei im deutschsprachigen Gebiet. Coffee Circle hat sich anfangs, glaube ich, so viel Mühe gegeben. Mhm. Aber das war es dann auch. Und naja, dann gibt es halt ganz kleine irgendwie bei uns im Netzwerk. Das sind halt Ein-Personen-Dinge, wie zum Beispiel im Caraya-Café, die eine super vorbildliche Arbeit machen in Bolivien. Oder Mulembe-Café mit einer für mich noch nie dagewesenen Transparenz über die Personen, die den Kaffee anbauen in Uganda. Dass die nicht, also okay, das ist jetzt zum Beispiel, da setzen die zum Beispiel Maßstäbe als Ein-Personen-Unternehmen, Annalina von Mulembe. Die interviewt jede einzelne Person, die den Kaffee anbaut. Und da gibt es ein Video-Interview mit jeder einzelnen Person aus ihrem ganzen Netzwerk dort. Das ist sensationell, was die machen. Aber klar, du kannst ganz viele andere Sachen, schaffst du alleine ganz bestimmt nicht. Und das verbessert deine Position ganz bestimmt, wenn du dich halt mit anderen und teilweise auch viel erfahreneren Kaffeeröstereien austauscht. Und das bieten wir halt auch allen, die dabei sind. Halt die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm, ja. Das schafft auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung und ich glaube, dass die Kompetenz, die wir jetzt schon mit diesen 12 Röstereien bei uns im Netzwerk haben, tatsächlich, dass wir da schon so ein bisschen von Überlegenheit dann, also dieser Interpretation, die wir eigentlich nicht beabsichtigen, aber dann doch sprechen dürfen.
Ja, ich mag das Wortspiel. Ich habe es von Anfang an gut gefunden. Ich gehe da jetzt nicht auf das Ü im Domainnamen ein und diesen ganzen Kram. Ich denke, das hatte, glaube ich, der ein oder andere Kommentar im Kaffeenetz auch nochmal hochgespült. Ne? Also es ist ein bisschen technisch nicht ganz einfach mit dem Ü im Domainnamen, aber ich glaube, das ist so nebensächlich wie nichts anderes bei dem ganzen Thema.
Ja, du kannst es, also wir kommunizieren den Domainnamen eigentlich auch lieber mit UE, also das geht ja beides bei ja. uns. Also, aber, ja. aber das ja, das ist schon wieder, wahrscheinlich wird uns dann auch Arroganz vorgeworfen, dass wir ein Ü im Domainnamen haben.
Ja, vielleicht.
Wenn wir, uns das, wenn wir uns das zutrauen, ja. das ist auch okay. Mach das.
Gut, Schwamm drüber. Du hast das ja eigentlich jetzt schön ausgearbeitet, was da alles drin ist und wie es, wer das macht, was die Kriterien sind, etc. Was habe ich denn jetzt als Kunde davon?
Ja, das haben wir uns halt gar nicht überlegt. Ne? Da sind wir so ein bisschen. Da sind wir so ein bisschen naiv rangegangen und haben das ganze Ding aus Sicht von Kaffeeröstereien gemacht. Also was haben Kaffeeröstereien davon und wie grenzen wir uns ab als Marktplatz von den Marktplätzen, die wir halt so doof fanden und wie drehen wir das halt in das Gegenteil, dass es gut ist. Und naja, was Kunden davon haben, das ist dasselbe, wie sie von jedem Webshop haben. Du hast halt auf einer Homepage viele, viele verschiedene Kaffees, nicht nur von einer Rösterei, kannst halt bunt bestellen, irgendwie aus verschiedenen, ich glaube 15 Länder oder 15 Herkunftsregionen haben wir, die wir aus einem Webshop mit einem Paket verschicken können. Und das ist der übliche Vorteil, du zahlst halt nur einmal Versandkosten und das ist gut. Du kannst dich halt orientieren, irgendwie über verschiedene Kaffeeröstereien dich informieren. Und das, was wir halt versprechen, ist, dass wir unsere Kriterien ernst meinen. Das unterscheidet uns halt aus Kundensicht, glaube ich, das unterscheidet uns aus Kundensicht von anderen Kaffeemarktplätzen, dass wir halt wirklich sagen, guck mal, da hast du Kriterien, die meinen wir auch wirklich ernst und wenn das dich interessiert halt, dass der Kaffee nicht einfach nur lecker schmeckt, dann kann das durchaus sein, dass du hier richtig bist.
Ja, also wenn ich mal die Rolle des Kunden hier einnehme, dann ist das genau das, was ich da auch sehe an Vorteil. Also, dass man so ein Go-To-One-Stop-Shop hat, wo man hingehen kann, wenn man wirklich ernsthaft Interesse daran hat, nicht nur einfach guten Kaffee zu trinken, sondern eben auch, dass, das Kaffeegeschäft und die Produzenten und das ganze Kaffee-Business alternativer, nachhaltiger zu beeinflussen, dann macht es natürlich wahnsinnig viel Vorteil für mich aus, wenn ich weiß, ich muss nicht mir das extra zusammensuchen, welche Röstereien oder welche Shops ich benutze, sondern ich habe so ein One-to-Go-Stop-Shop, wo ich jetzt dann auf jeden Fall ein Angebot kriege, wo ich mit viel Vertrauen natürlich davon ausgehen kann, dass die Röstereien, der angebotene Kaffee eben nicht nur am Ende mir schmeckt, sondern dass er eben auch noch dem großen Ganzen zugute kommt. Das halte ich für eine tolle Sache, wenn ich das so aus meiner Sicht beurteile. Da denke ich, seid ihr auch soweit ich das sehen kann, nicht allein, aber jetzt doch auf einem Weg, wirklich viele Röstereien da zusammenzuführen, die diese Kriterien erfüllen und somit für mich so mit viel Vertrauen, wie gesagt, auch erstmal ein Anlaufpunkt, den ich in Zukunft nutzen werde. Und darüber auch, ich lerne da ja auch, muss ich sagen, ganz viel Neues. Ich kannte manche von den Röstereien, die ihr jetzt da mit dabei habt, die kannte ich vorher gar nicht und werde da natürlich mal bestellen und mal gucken, was deren Kaffee für mich so macht. Aber auf jeden Fall kann ich mir in gewisser Weise schon sicher sein, dass ich damit dann eben auch ein alternatives Umgehen mit dem Kaffee und den Produzenten fördere. Und das gibt mir ja auch ein ganz gutes Gefühl in einer Welt, die mehr und mehr zusammenbrechen droht, wenn man so sagen kann. Lass uns mal auf den Kaffee an sich eingehen, auf eure Angebote. Ich habe da mal durchgeguckt durch den Shop und was mir aufgefallen ist, ihr habt relativ viel oder einiges an Robusta im Angebot. Das ist ja auch etwas, was vielleicht bewusst so gesteuert wurde, ich weiß es nicht. Aber wie kuratiert ihr denn den Kaffee? Ich habe weiter bemerkt, dass jetzt, sagen wir mal, von Kaffeeröstereien, die ich kenne, nicht unbedingt die Top-Schlager der Kaffee-Star, also die, wie sagt man immer, Bestseller der Kaffees da drinne sind, sondern das sind vielleicht Kaffees da drin von Röstereien, die ich jetzt so gar nicht bisher bestellt habe oder hätte. Wie kommt denn jetzt das Angebot zustande?
Das ist so ein bisschen dem Zufall überlassen gewesen bisher, da wir halt alle Kaffeeröstereien gefragt haben, ob sie halt erstmal mit zwei Kaffees starten möchten. Die einzigen Röstereien, von denen jetzt mehr dabei sind, sind halt Avenir und Quijote, also von uns selber mehr, da wir halt das Risiko übernehmen, die alten Kaffees halt dann wieder zurückzunehmen. Also wir garantieren halt eine Frische, der Kaffee soll halt nicht alt werden bei uns. Und deswegen wollten wir einfach erstmal vorsichtig beginnen mit einfach nur zwei Kaffees aller Kaffeeröstereien, die wir technisch den Röstern erstmal abgekauft haben. Und halt auch gesagt haben, wir geben die euch nicht zurück. Also wenn die alt werden, das geht jetzt auf uns das Risiko. Im nächsten Schritt werden dann die Kaffeeröstereien auch eventuell, wenn sie Interesse haben, mehr Kaffees bei uns anbieten können. Dann müssen sie allerdings das Alterungsrisiko halt tragen, so wie das halt Avenir und Quijote bisher auch mal. Und das sind dann zwei Kaffees, die jede einzelne Kaffeerösterei ausgewählt hat, dass sie in dem Shop platziert werden. Also da haben wir zu Beginn erstmal darauf geachtet, dass ich halt nicht zu viel kannibalisieren kann dort, also dass halt irgendwie nicht irgendwie acht gewaschene Arabicas aus Kolumbien, alle aus Huila bei uns im Marktplatz sind. Da haben wir natürlich drauf geachtet. Aber sonst blieb das halt erstmal der Wahl der einzelnen Röstereien überlassen, welche Kaffees sie uns angeboten haben. Und das sieht ganz so aus, als ob Robusta ein größeres Thema spielt mittlerweile, ja. Das, was meiner Meinung nach noch fehlt, sind hellere, modernere Arabica-Röstungen bei uns im Webshop. Da werden wir in den nächsten Wochen nachbessern.
Ja, das klingt gut. Ich denke, das ist auch was, was die Sache noch mehr abrundet. Robusta ist ein Thema, gerade im Hinblick auf Klimawandel. Da kommt auch immer mehr Qualität in den Markt. Ich finde das auf jeden Fall erstmal interessant. Du hast aber den Knackpunkt auch schon angesprochen. Ihr habt ein Lager gegründet dafür. Das heißt also, um auch die Versandkosten, sagen wir mal, gering zu halten, wird jetzt nicht jeder Einzelne, also ihr seid nicht nur ein Koordinationsmarktplatz, der dann weiterreicht, welche Bestellungen rausgeschickt werden sollen, sondern ihr macht das zentral. Also ihr lasst euch Kaffee anliefern und schickt den zentral auch wieder raus. Da hast du das Kernproblem schon angesprochen, nämlich die Frische. Wie handhabt ihr das?
Wir handhaben das erstmal mit vorsichtigen und kleinen Mengen. Also wir bestellen halt maximal Kaffee, von dem wir ausgehen, dass es sich in 3 Wochen ungefähr verkauft. Mhm. Und werden dann halt in der Anfangsphase, wo noch nicht so viele unseren Shop kennen, also wir haben jetzt in den ersten 4 Tagen ungefähr 100 Bestellungen gehabt, das entsprach halt auch unseren Erwartungen, das ist gut. Mhm. Und sind halt genau in dieser Kalkulation, dass der Kaffee jetzt nicht älter als 4 Wochen wird. Mhm. Und die Röstdaten werden halt bei uns eingepflegt im Webshop. Das heißt, die sind zu sehen von den einzelnen Kaffees, von wann der Kaffee geröstet ist, der dort dann gerade bestellt wird. Mhm. Das kann sich auch manchmal verschieben, weil es tagesaktuell schwierig geht. Aber das ist auf jeden Fall, wir garantieren erstmal, dass dieser Kaffee halt eine akzeptable Frische hat. Und wir wollten das auf keinen Fall mit so einem Dropshipping-Ding machen, dass jede Rösterei einfach so eine Versandmarke kriegt, wo draufsteht, hier muss jetzt 250 Gramm von dem und dem Kaffee da einschicken. Das sehen wir auch schon bei unseren Bestellungen. Wir haben teilweise Bestellungen, wo halt 7 Packungen Kaffee von 250 oder 500 Gramm von 7 verschiedenen Röstereien bestellt worden sind. Das wäre eine Katastrophe, 7 Pakete für 7 Kaffees durch die Welt zu schicken. Also ökologisch macht das noch weniger Sinn als das, was wir machen. Das ist ja schon fragwürdig, Kaffee überhaupt überall rumzuschicken. Aber halt 7 Pakete rumzuschicken, das macht halt ökologisch überhaupt keinen Sinn. Und ökonomisch ist es eine Katastrophe. Also das kann man sich gar nicht leisten. Sei denn, du hast einen Kaffeekonzern im Hintergrund. Mhm. Also, und die haben aber ganz andere Interessen. Da geht es dann um Datensammlungen, nicht um das Vermarkten von Kaffee.
Ja, Frische ist aber das Thema. Ich glaube, da habt ihr auch eine große Aufgabe übernommen. Ihr macht das jetzt wahrscheinlich nicht so, dass ihr große Mengen bekommt und die dann abpacht zentral, sondern ihr lasst euch dann irgendwie abgepackten Kaffee an, legt ihr den an Lager oder wie macht ihr das?
Ja, das machen alle so, das machen auch die großen Marktplätze so. Wir sind eigentlich ein Einzelhandel. Mhm. Der Kaffee wird uns geschickt irgendwie, noch keine Ahnung, 10 Kilo von jedem Kaffee von jeder Rösterei oder sowas und der ist fertig verpackt, so wie wenn ihr es direkt bei der Rösterei kaufen würdet. Also es kommt genauso in der gleichen Packung an und verpackt von den einzelnen Kaffee-Röstereien.
Das heißt also, es gibt da auch nicht flexibel alle möglichen Verpackungsgrößen, sondern so, wie ihr die jetzt am Lager habt. Und versucht ihr da zu gucken, dass ihr eher größere Verpackungsgrößen habt oder macht ihr wirklich überall auch 250 Gramm Päckchen?
bei denen, wo es 250 Gramm gibt, macht es zum jetzigen Zeitpunkt großen Sinn, auch die anzubieten. Denn viele probieren sich einfach neugierig durch das Sortiment durch. Das wird erstmal von denen, die das überhaupt machen, 250 Gramm geben. Als Pirotte bieten wir es ja tatsächlich gar nicht an. Das ist auch, also, da sind wir auch sehr verwöhnt. Wir packen nur in 500 Gramm und einem Kilo ab. Und das ist unterschiedlich von Rösterei zu Rösterei. Es gibt von 250 Gramm bis zu einem Kilo. Manchmal von einzelnen Röstereien auch alle drei Packungsgrößen, 250, 500 und 1 Kilo.
Na, schön ist auf jeden Fall, dass man sehen kann, wann der Kaffee geröstet wurde. Auch hier wieder Transparenz als so ein Stück weit Schlüssel für Vertrauen. Also man kauft halt nicht die Katze im Sack, wie so manchmal bei dem einen oder anderen Marktplatz, wo man überhaupt nicht weiß, wie lange der Kaffee schon liegt. Also ich denke, ihr tut da schon alles so, wie ich als Kunde es auch gerne haben möchte. Ich persönlich denke, das wird sich ja auch weiterentwickeln. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut durch, aber lass uns doch mal darüber reden, was plant ihr jetzt für die Zukunft noch? Du hast so ein bisschen angesprochen, es gibt weitere Röstereien, die gerne mitmachen wollen. Teaser doch mal, wer da alles mitmachen will, oder ist das irgendwie Top Secret?
Das ist jetzt so ein bisschen Top Secret. Ich habe vorhin noch angesprochen, dass ich die Elephant Beans vergessen habe. Das sind jetzt die einzigen, die ich jetzt gesagt habe und die ich auch sagen werde. Wir sind halt noch in einem Gespräch. Also bisher sind die auch alle aus dem deutschsprachigen Gebiet, die Kaffeeröstereien. Also ich selber habe noch ein, zwei Röstereien, die für mich selber sehr spannend sind, weil sie in meinen Augen mich selber immer inspiriert haben. Mit denen bin ich halt gerade im Gespräch, ob die nicht mitmachen wollen. Die kommen jetzt halt aus benachbarten Ländern, die halt nicht zu weit weg sind hier von Norddeutschland. Also das wird es noch hoffentlich geben, wenn ich die davon überzeugen kann, mitzumachen. Und wir werden das Ganze erstmal jetzt analysieren und wir werden das erstmal ein, zwei Monate konsolidieren und danach dann analysieren, was das alles gemacht hat, wie sich das entwickelt. Das Interesse ist da aus der Branche. Das hat uns gefreut, auch wirklich einige Röstereien, die ich selber sehr schätze, die sich jetzt schon gemeldet haben, mit denen wir auf jeden Fall sprechen werden. Aber wir sprechen alle 12 Röstereien zusammen, ne? Und wen wir alles später aufnehmen. Denn es gibt halt diese 12 Kriterien, die werden von uns gemeinsam analysiert, ob das den anderen Röstereien auch dieses Vertrauen entgegengebracht wird. Denn wir wollen halt weiterhin alle füreinander einstehen können und alle füreinander auch dieses Vertrauen empfinden. Das wird sich langsam entwickeln. Also es wird jetzt nicht so sein, dass halt jede Woche oder jeden Monat eine neue Rösterei dort reinpoppt, sondern es wird einfach sich Stück für Stück entwickeln und weiter sorgfältig kuratiert entwickeln. Ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr im Sommer schon 18 bis 20 Röstereien drin haben im Shop. Aber viel schneller wollen wir auch gar nicht wachsen. Also es soll Stück für Stück wie alles, also einen Schritt für Schritt gehen, und dann wird das wahrscheinlich dem Ganzen besser tun in Bezug auf das Einhalten und auf das Versprechen dieser Ideale und Kriterien, dass die auch wirklich ernst genommen sind. Die Veränderung, was es halt für sich selber bringt, wir werden halt die Kooperation der jetzt beteiligten Röstereien werden wir noch ausbauen. Also wie gesagt, dass wir uns gegenseitig auf Reisen begleiten können, dass wir gegenseitig uns besuchen und mal in den Röstereien Know-how austauschen und so weiter. Das wäre halt zeigen irgendwie, was für technische Lösungen wir halt jeweils haben oder halt uns gegenseitig im Cupping unterstützen, wo wir als Pirotte zum Beispiel ziemlich gut sind. Da wird es halt eine enge Kooperation der jetzt beteiligten Röstereien geben und das ist für uns, also als Röstereien, die daran beteiligt sind, auch noch ein ziemlich riesiger Pluspunkt. Und das ist halt jenseits von diesem Marktplatz, haben wir gemerkt, können wir Sachen zusammen machen und das ist wieder dieses Gemeinsamkeitsding.
Und die Auswahl der Röstereien trefft ihr kollektiv, das habe ich richtig verstanden, ja?
Ja, genau, doppelt kollektiv treffen wir die Auswahl der Röstereien, das Betriebskollektiv, also hier, die wir bei uns jetzt vom Dorf südlich von Hamburg diese Kaffees verschicken, besprechen das und die beteiligten Röstereien besprechen das auch alle mit. Also das wird halt jetzt nicht so sein, dass irgendwie da Röstereien auftauchen, wo irgendjemand von den jetzt schon mitmachenden Röstereien sagt irgendwie, das meinst du auch nicht ernst, wenn wir mit denen wohl direkt zusammenarbeiten. Ich weiß nicht ganz genau, was für ein Scheiß die bauen. Die reden nur vom direkten Handel. Also sowas wird es nicht geben. Das muss halt schon Vertrauen irgendwie. Und da achten wir aufeinander und da gucken wir irgendwie, wie das ist. Also klar, nicht, das ist aus Konkurrenzzwecken, das ist uns ein bisschen Neid und sowas, das gibt es immer bei uns in der Branche, klar. Aber wenn jemand, wir sind halt schon ganz schön 12 Leute, die einen ganz guten Überblick haben, 12 Röstereien einen guten Überblick haben mit Branchen. Wir werden weiterhin aufpassen, dass halt weiterhin die Kriterien eingehalten werden von den Röstereien, die dazukommen, damit das nicht verwässert. Und wir haben ja auch keinen Anspruch, jetzt die Hegemonie aller Kaffeemarktplätze zu sein. Wir wollen mit dem Marktplatz gerne inspirieren, hey Leute, macht das selber irgendwie. Ne? Schließt euch zusammen. Schließt euch doch auch zum Beispiel regional zusammen. Das ist jetzt kein regionales Konzept, was wir machen, aber das würde sicher totalen Sinn machen, meiner Meinung nach, auch wenn sich Kaffeerösterei regional mehr unterstützen würden und regional zum Beispiel gemeinsame Marktplätze machen könnten mit zum Beispiel einem sehr gut zentral gelegenen Shop. Das ist eine Idee, die wir hier in Hamburg schon immer hatten und auch in unserer Anfangsphase mal umgesetzt haben. Warum macht ihr das nicht? Warum haben die Berliner Kaffeeröstereien oder die Frankfurter Kaffeeröstereien nicht einen gemeinsamen, super gut gelegenen Laden, um halt ihre Kaffees gemeinsam zu präsentieren? Also das kann man halt auch als Webshop machen. Ne? Macht doch. Schließt euch doch zusammen. Zusammen seid ihr stärker.
Ja, gute Idee. Wird es Rohkaffee geben?
Ja, es wird Rohkaffee geben. Es wird auf jeden Fall Rohkaffee geben im nächsten Jahr für Kaffeeröstereien. Also wir werden halt die Kaffees, die wir ja alle aus direkten Beziehungen und schön glaubwürdig importieren, auch an andere Kaffeeröstereien anbieten. Das heißt, die Kaffees, die verfügbar sind oder die verfügbar sein werden, werden wir listen. In erster Linie für andere Kaffeeröstereien sackweise, wie gesagt. Ob es Rohkaffee für Heimröster gibt, da sind wir uns noch nicht sicher. Wir wünschen uns eigentlich dafür noch einen anderen Marktplatz, aber naja, vielleicht übernehmen wir das mit, das ist in der Diskussion.
Okay, es bleibt spannend abzuwarten, was ihr so macht. Pingo, ich denke, wir sind da einmal durchs ganze Thema durch. Also für mich habe ich eigentlich so das Gefühl, wir haben alles gut umrissen. Hast du noch was, was wir ansprechen müssten, wo du sagst, Mensch, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen oder ich würde gerne noch mal weiter ausholen zu dem Thema?
Nee, das machen wir einfach nochmal irgendwie eine neue Sendung. Du hast schon alle relevanten Sachen im Überblick gehabt und irgendwie alles relevant erfragt. Da freue ich mich drüber.
Schön, schön. Ja, dann lass uns doch hier einfach einen Punkt machen. Pingo, ich danke dir. Es war mir eine Riesenfreude. Ich finde das toll. Du hast da so viel tolle Informationen jetzt wieder auch hier kompakt zusammengefasst in gerade mal einer Stunde. Ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll. Also ich finde es so toll, dass du jetzt hier auch in der Sendung bist, dass du da die Chance nutzt, ein bisschen was zu sagen. Und mal ganz vom Herzen, ich finde das großartig, was ihr alle da draußen auch macht, um dieses ganze Kaffeegeschäft etwas fairer, etwas menschlicher, etwas sozialer zu machen. Auch die Ökologie dabei im Auge behaltet. Ich halte das für wichtig und ja, wenn ich dazu einen kleinen Teil beitragen kann, mache ich das gerne. Pingo, vielen Dank fürs Gespräch. Ja?
Toll, vielen Dank für dein Interesse und die Wertschätzung.
Gerne, gerne. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt noch dabei sind, vielen Dank fürs Zuhören. Habt immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite und ich hoffe, wir hören und sehen und sprechen uns dann bald. Bis dann. Tschüss. Alle Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite kaffeepot.c-schwabe.de.